heute. Weil ich hatte das Problem, die letzten Aufnahmen, ich weiß nicht, warum auf einmal das passiert ist, aber auf einmal war das gesamte Mikrofon übersensibel.
Weird.
Ja, ganz merkwürdig. Und jetzt habe ich heute dann nochmal dran rumgespielt und man hörte auch so ein leichtes Dröhnen, wenn man zu laut spricht. Ich hoffe, dass ich das jetzt gelöst habe, das Problem.
Auch immer der Ton, ne?
Ja, es ist schon Tradition für uns, würde ich sagen.
Ja, ich finde es auch fast, die Frage wäre jetzt, hast du schon Aufnahme gedrückt? Es ja, ist auch schon Tradition,
ja.
So anzufangen.
Ja, genau, schon wieder über den Ton zu reden, ne?
Mit auch dieser grandiosen letzten Folge der, vierten Staffel? Fünftes Jahr, vierte Staffel, episch lange zweite. Ich glaube, es kommt hin.
Ja.
Doch gut, dass wir wie immer so zuverlässig sind. Ich habe übrigens das schönste Kompliment von einer Freundin neulich von mir gekriegt, die ja tatsächlich uns immer noch hört. Sie sagte, ach Mensch, also man kann euch auch einfach immer gut zuhören.
Oh.
Es macht immer Spaß, euch zuzuhören.
Oh, das ist wirklich süß. Das freut mich.
Ich finde, dass die Tonqualität doch im größten Fall auch gut ist.
Ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was wir mittlerweile haben. Also ich habe zwischendurch so mal meine Kinken noch drin und aber wie mir das jetzt öfter schon mal gesagt wird, was diese Technik angeht, da bin ich auch sehr perfektionistisch. Ich höre Sachen, die andere Leute nicht hören. Und dann kommt halt dazu, dass das Qualität des Inhalts, Qualität der Audio macht das Ganze vielleicht zu einem angenehmen Hörerlebnis.
Ja. Das ist natürlich das, worauf wir hoffen, deswegen machen wir das auch. Aber ich bin auch ein bisschen stolz auf uns, dass wir das auch echt schon seit fast 5 Jahren durchziehen.
Ja, und es hat alles seinen Anfang genommen in einem Zug auf dem Weg nach Hamburg.
Ja.
Weißt du, was mir jetzt, ich bin so ein bisschen nostalgisch den YouTube-Weg gegangen und habe jetzt wieder BuzzFeed Unsolved geguckt. Habe wieder von vorne angefangen, mir das alles anzugucken und habe festgestellt, oh, guck mal, wie viele Fälle wir davon auch besprochen haben. Wo die Inspiration wohl herkam.
Nicht lügen, dass das eine Inspiration ist. Da kannst du vielleicht heute was sagen. weil ich habe heute auch einen Fall mitgebracht, der hier echt schon lange bei mir als Karteileiche rumliegen, möchte ich sagen.
Habe ich dir also jetzt eine Überleitung gegeben?
Ja, total. Perfekt. Perfekt. Kannst du, also als hätten wir es geskriptet. Was natürlich nicht ist.
Nur wollen wir uns erstmal vorstellen.
Ach so, ja. Sorry. Guck mal, jetzt sind wir schon so warm geredet, dass ich schon so mittendrin war. Na gut, okay. Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma. Einigermaßen hat's geklappt.
Wir sind der Podcast, der sich mit urbanen Legenden, True Crime, Fantasie und Folklore, Geschichte und allem, was uns sonst noch so interessiert,
ja,
auseinandersetzt. Manchmal reden wir auch einfach nur über alte Folgen. Vielleicht sollten wir das mal machen.
Wir müssten mal Reacting zu unserer allerersten Folge machen.
Ja, das machen wir. Das wird die Bonusfolge zum Fünfjährigen. Jahrestag.
Zum Fünfjährigen. Da reagieren wir zu unserer eigenen und dann reden wir darüber, wie wir reden.
Ja.
Inception.
Ah, übrigens, mir gegenüber sitzt Chrissy.
Mir gegenüber sitzt Cory.
Und wir freuen uns, dass ihr uns immer noch zuhört.
Und mich freut, dass unsere Namen eine Alliteration sind.
Ja, die Alliteration. Ich finde, damit kannst du in Staffel 5 wieder starten. Apropos, wir gehen jetzt hier an die Sommerpause, letzte Folge hier offiziell.
Mhm.
Aber wir sind ab Ende August wieder für euch da.
Ja, voller Vorfreude.
Mhm.
Braun gebrannt und erholt.
Ja, du vielleicht. Ich bin ja mal so ein Milchbrötchen.
Ein Milchbrötchen? Oh, Milchbrötchen sind auch lecker.
Also, Karteileiche habe ich heute rausgeholt.
Ja, und damit hatten wir auch jetzt akkurat unsere Überleitung gekillt.
Ja, vielen Dank, dass wir uns nochmal vorstellen mussten. Aber es ging ja nicht anders. Also, du wolltest erzählen, du hast BuzzFeed jetzt nochmal geguckt und festgestellt, wie viel Inspiration ich daraus gezogen habe.
Mhm.
Und das ist für die heutige Folge auch wahr. Und ich bin aber ein bisschen froh darüber, dass ich sie eine Karteileiche habe werden lassen.
Okay, weil neue Erkenntnisse sind.
Genau, und sogar zweifach neue Erkenntnisse. Da muss ich sagen, da freue ich mich immer so ein bisschen diebisch drüber, weil wir sind ja jetzt schon seit 2020 unterwegs, ne?
Mhm.
Und dann sind so Erkenntnisse, die gab es dann auch erst 22, 23. Und dann denke ich mir so, da gab es ja unseren Podcast schon, aber da habe ich halt die Folge ja noch nicht gemacht gehabt und jetzt kann ich es aber inkludieren.
Ach, wie cool.
Und da freue ich mich immer drüber.
Das ist auch echt nice. Ein bisschen satisfying, ne?
Ja, heute ist kein Unsolved, heute ist ein Solved.
Nice.
Aber ein True Crime.
Wir sind ja auch nicht BuzzFeed Unsolved, wir sind Enigma.
Ich überlege gerade, wie ich einsteige, ob ich dir jetzt erst was erzähle und du dran raten sollst, worum es geht, oder ob ich dir einfach gleich den Titel verrate und du wieder wild spekulieren darfst.
Die Frage ist, ob du ein Risk-Taker bist, weil du weißt, wie ich reagiere, wenn ich gefragt werde, na, was weißt du denn?
Ja, wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Mhm. Ja, die Frage wäre jetzt, wie weit hast du denn BuzzFeed zurückgeguckt?
Naja, ich habe bei der ersten Folge angefangen. Und das ist so eine Playlist auf YouTube, wo die gesamten True Crime und Supernatural Folgen einfach aneinandergereiht sind. Und
oh ja, habe ich auch gesehen, dass sie das jetzt neu gemacht haben. Das ist richtig gut, dass du da nicht so ständig Playlist wählen
und dann
musst.
Also es sind 122 Videos, die immer irgendwie so eine halbe Stunde gehen. Und ich müsste jetzt lügen, wo ich angekommen bin, weil ich das auch teilweise gucke, wenn ich so, weißt du, so leicht träge am Nachmittag denke, wer bin ich und warum bin ich? Ja, also die älteren Sachen habe ich eigentlich alle schon jetzt durch. Ich gehe jetzt so langsam in die Richtung der aktuellen, in Anführungsstrichen, weil das ist jetzt auch schon ewig lange her, dass die BuzzFeed gemacht haben.
Dann wäre meine Frage jetzt, was du als aktuell definieren würdest.
Soll ich dir sagen, was die letzte Folge ist, die ich gesehen habe? Mache ich meinen YouTube-Verlauf auf.
Ich bin jetzt aufgeregt. Ich hoffe so doll, dass es die Folge ist, die zu dieser Folge passt.
Nee, das ist Supernatural. Also die lass mich mal gucken. Die letzte True Crime war The Treacherous Treasure Hunt of Forrest Fenn. Das bizarre Verschwinden von Bobby Dunbar. The Odd Death of Charles C. Morgan. Ex-Russian Spy. Das sind die letzten. Ja, erzähl. Erzähl, was hast du so?
Okay, ich zeichne dir jetzt ein Bild.
Du bist so ein Künstler.
Stell dir einen warmen Sommertag vor, an der Ostküste der USA. Du bist mit deiner Familie am Strand unterwegs. Du spielst mit deinem Hund im Sand und auf einmal fängt der Hund an zu bellen. Ja, komm.
Der Hund hat einen Körper gefunden, den Körper einer Frau.
Genau, denn das Thema heute ist The Lady of the Dunes.
Das Video lief.
Ja, und das muss man dazu sagen, das Video ist auch so alt, dass die Entwicklung, die ich jetzt dabei habe, die sind da nicht drin.
Ah, oh, what? Okay, The Lady of the Dunes heißt jetzt erstmal, der Name ist nicht bekannt gewesen.
Genau, es handelt sich um eine unbekannte Leiche.
So wie der
Summerton Man. Triggerwarnung, ne? Weil hier nichts mit Gewalt und Tod und Mordlack zu tun hat, der ist in dieser Folge nicht richtig, aber kann ganz viel anderes an unserem Podcast finden. Ich kann da die Päpstin zum Beispiel empfehlen.
Genau, sehr aktuelles Thema. Oder die Malteser, mehr als Schokolade.
Ja, oder auch die Windsor-Folge kann ich sehr ans Herz legen.
Oh ja.
Jetzt ist ja gerade hier wieder heiße Diskussion mit Harry und Meghan, dass sie ihren Titel wieder hergeben sollen.
Ja, ja, ja.
Also, wir können hier Diverses bedienen. Heute allerdings True Crime.
True Crime.
So, genau. Also, das Bild, was ich gerade gezeichnet habe, das ist tatsächlich das Bild gewesen des 12-jährigen Mädchens, welches am 26. Juli 1974 die Leiche einer Frau gefunden hat. Mhm. Und zwar in den Race Point Dunes, das ist halt ein Strandgebiet in der Nähe von Provincetown, Massachusetts. Da werde ich ja mal leicht nostalgisch, wenn ich an die Gegend denke, weil hier Cape Cod und so, da bin ich jetzt zwar nicht runtergefahren, aber ich war ja so lange in Boston, deswegen hat das Gefühl, ich würde die Ecke kennen, obwohl ich sie eigentlich gar nicht kenne. Genau. Auf jeden Fall wurde da die Leiche einer Frau gefunden, die dort vermutlich zwischen 10 Tagen und 3 Wochen schon lag.
Oh, das ist lang.
Und sie war durchaus schon, sie war auch durchaus ein bisschen am Verwesen. So, das war jetzt keine frische Leiche hier. Genau, die Beschreibung der Leiche ist wie folgt. Und zwar lag sie auf so einer Stranddecke drauf. Mhm. So halb Bauchlage. Mhm. Gesicht war nicht unmittelbar erkennbar. Man hat gesehen, dass das Gebiet, in dem sie lag, so unbeeinflusst war, dass man davon ausgeht, dass sie dorthin gebracht wurde und dann dort drapiert wurde.
Okay.
Oder aber, dass im Prinzip es so wenig Kampf gab, dass sich halt nichts ergeben hat an Spuren.
Ah, okay.
Genau, weil sie entweder überfallen wurde, als sie geschlafen hat, oder weil sie vielleicht den Täter kannte und sich deswegen nichts weiter dabei gedacht hat. Des Weiteren, also der Fundort ist irgendwie ein bisschen spannend, weil diese Stranddecke finde ich schon absurd. Ich finde es auch übrigens absurd, dass die fast 3 Wochen nicht gefunden wurde. Und dann unter ihrem Kopf lag eine zusammengefaltete Jeans und ein blaues Bandanatuch.
Okay.
So, ansonsten wurden keine weiteren Klamotten gefunden. Sie lag da auch unbekleidet. Man konnte noch ihren Zopf erkennen und dass sie pink lackierte Fußnägel hatte. Beide Hände und der linke Ellenbogen waren abgetrennt.
Oh.
Des Weiteren waren diverse Zähne von ihr gezogen und man konnte erkennen, dass sie aufgrund eines Schädelhirntraumas gestorben ist, weil die Hälfte ihres Gesichts eingeschlagen war.
Oh.
Des Weiteren war sie auch fast geköpft, was darauf vermuten lässt, dass sie so doll stranguliert wurde, dass sie im Prinzip dadurch halb geköpft wurde. Die Todesursache allerdings das Schädel-Hirn-Trauma war und man auch Beweisspuren dafür gefunden hat, dass sie vermutlich postmortem vergewaltigt wurde.
Oh Gott, wie eklig. Das ist ja alles da drin, was schlimm ist. Da ist wirklich alles drin.
Alles drin.
Yikes. Das ist ja widerlich. Ja, die Triggerwarnung war wohl schon richtig.
Ich bin ein bisschen stolz, dass ich sie vorher gesetzt habe.
Ja.
Also auch wirklich horrormäßig. Und jetzt, Ich stelle mir auch 12-jährige Mädchen vor, die halt gefunden hat. Das ist ja auch widerlich.
Ja.
Es gibt auch, wenn man das auf Wikipedia halt nachrecherchiert, sieht man auch das Leichenfundfoto tatsächlich. Oh, also Gott. Wie sie da so halb liegt und so. Also von der Rückseite her aber nur, ne? Und dann in 5 Metern Entfernung. Aber das reicht schon, da denkst du ja auch schon so.
Aber das ist krass. Fand ich ja auch damals mit dem Fahndungsfoto von The Boy in the Box, weißt du?
Ja.
Fand ich auch schon krass, dass dieses Foto überhaupt veröffentlicht wurde.
Von das ist ja übrigens auch das ist ja hier ein ähnlicher Fall wie Boy in the Box, außer dass wir jetzt halt so weit sind, dass wir bei Boy in the Box immer noch nicht wissen, wer es war, aber wissen, wer der Junge war.
Ja.
Genau.
Stimmt, da war doch auch die Tatsache, da hatten die gesagt, dass die einen Verdächtigen haben, aber da ist nichts weiter rausgekommen drüber, ne?
Ja, genau. Also das müssten wir nochmal revisited irgendwann machen, weil es da neue Ermittlungserkenntnisse gibt. Aber soweit ich das bisher verfolgt habe, gibt's da keine. Und da fühlte ich mich hier sehr dran erinnert bei dem Fall. Weil 74 und das ist ja auch gelöst seit 23. Also.
Ja, aber was du gerade sagst, von wegen, dass dieses 12-jährige Mädchen die Leiche gefunden hat, ne, das Gute in Anführungsstrichen ist ja, dass das Gehirn das nicht verarbeiten kann. Also gerade in solchen Situationen nicht wirklich versteht, dass das ein Leichnam ist, den man da gerade vor sich hat. Also die Verarbeitung erfolgt natürlich hinterher und dann wahrscheinlich muss auch die Aufarbeitung geschehen, aber dass man hoffen kann, dass das Kind das gar nicht verstanden hat, was da ist.
Ja, fingers crossed für das. Genau, also zur Beschreibung der Frau einmal. Sie ist ungefähr 1,68 groß gewesen, hat ungefähr 66 Kilo gewogen, hatte so dunkelbraunes, rötliches Haar, das konnte man noch erkennen. Ebenfalls ist klar geworden, dass sie keine Obdachlose ist, weil sie Kronen und des Weiteren im Mund hatte. Und das waren ja sehr teure Zahnbehandlungen.
Ja.
Genau, und das kann entweder sich ja einer nur erlauben, der tatsächlich in Lohn und Brot steht und eine Gesundheitsversicherung hat also krankenversichert ist.
Ja.
Oder aber einfach Geld hat und es dann selber bezahlen kann.
Wir Zahnversicherung wissen, in den USA ist auch immer ein Thema, oder?
Ja, ja, total. Also die freuen sich ja immer, das ist ja auch noch so ein extra Ding, ne? Health Insurance und dann zusätzlich noch Dental Care. Also das ist der Jackpot, wenn du das hast.
Genau.
Genau, und ihr Alter wird zwischen 25 und 40 Jahren geschätzt, wobei man auch nach unten reduzieren könnte zu 20 bis 50. Also das war die Verwesung der Leiche war schon so stark fortgeschritten, dass man das nicht mehr ganz genau bestimmen konnte, sondern da einen relativ weiten Bereich angeben musste. Die Vermutung liegt jetzt natürlich nahe, dass die Hände und die Zähne vor allen Dingen entfernt worden sind, um entweder die Identität des Opfers oder die Identität des Täters zu verschleiern.
Warum des Täters?
Weil, überleg dir mal, wenn das der Zahnarzt gewesen wäre.
Aber warum die Hände?
Ja, das ist dann tatsächlich für das Opfer, ne? Keine hier
Fingerabdrücke, genau. Ah ja, aber also wenn ich einen Täter suchen wollen würde, na okay, das ist in den 70ern vielleicht anders gewesen, aber und sie vergewaltigt worden ist, dann gibt es ja andere Spuren, die gesammelt werden könnten.
Ja, aber jetzt stell mal vor, das wäre krass gewesen, wenn er so weit gedacht hätte, weißt du, wegen unter den Fingernägeln, DNA-Material des Täters. Gab's ja damals noch gar nicht, aber das wäre fancy gewesen, wenn er so weit gedacht hätte. Nee, aber es liegt eher an dieser Fingerabdruck
und dass man sie nicht identifizieren kann.
Ja.
Aber da gab es damals schon Dental Records, also dass die Zahnabdrücke auch einen Hinweis auf die Identitäten geben können?
Ja.
Doch. Nein, das wird dann ja auch damit zusammenhängen. Könnte man sagen.
Genau, das war ja auch da so ein bisschen heiß im Kurs. Also bei Ted Bundy war das damals ja so ein bisschen verschrien, weil der hat ja seine Opfer auch gebissen.
Genau.
Und da wurde dann ja versucht, mit an der Hand der Bissspuren klar zu machen, dass das sein Gebiss ist und deswegen er die Opfer umgebracht hat.
Ja, stimmt.
Das hat er ja später bestritten. Und das ist ja auch so ein bisschen fragwürdig. Also das ist schon verhältnismäßig akkurat, aber jetzt nicht so, ne? Weil man auch mal den 100%. Erwesungszustand der Leichen, genau. Ne, und wenn dann Flüssigkeitsverlust ist und so. Genau, aber so ist die Leiche halt aufgefunden worden. Und ich möchte sagen, die Verschleierung der Identität ist dem Täter sehr lange, sehr gut gelungen.
Crazy.
Denn es hat ja wirklich lange gedauert, bis man da irgendwie was rausgefunden hat. Mhm. Also man hat das verhältnismäßig lange untersucht, im Sinne von 3 Monate.
Wow, doch so
lange. Dann hat man sie beerdigt im Herbst 1974. weil es halt einfach keine weiteren Spuren mehr gab, ne? Also im Prinzip lag sie da halt rum, mehrere Wochen, ohne dass sie einer entdeckt hatte und gab sonst keine weiteren Beweise.
Das ist ein bisschen traurig, oder?
Ja, total. Also die Vorstellung. Das Einzige, was man halt bei ihr gefunden hat, quasi zu ihrem Hab und Gut, waren halt die Jeans, das Tuch und ihr Zopfgummi.
Das ist hart. Also wenn das halt auch so ein brutales Ende genommen hat, dann würde man sich wenigstens wünschen, dass sie halt irgendwie Ruhe in Frieden, in Anführungsstrichen, weißt du, so, dass das da irgendwie auch ein emotionaler Abschluss auch für Angehörige stattfinden kann. Und wenn du einfach nicht weißt, wer die Person ist, dann ist es so, ja, halt so.
Genau. Ich finde das dann aber trotzdem immer bemerkenswert, dass es dann Ermittler gibt, die dann sich trotzdem damit immer wieder beschäftigen, ne? Also es war dann so, dass 79 zum Beispiel auf Grundlage von ihren Fotos versucht wurde, dann doch nochmal eine Gesichtsrekonstruktion zu machen, weil das hilft ja schon viel, wenn man die Person vielleicht erkennen könnte.
Ja.
Dadurch, dass ihre halbe Seite so eingeschlagen war, war das natürlich schwierig. Und da gebe ich dir auch recht, wenn man jetzt nochmal an The Boy in the Box denkt, das ist auch echt ein krasses Foto, was sie da veröffentlicht haben. Ja. Also wenn man darüber nachdenkt, das finde, das verfolgt einen auch ein bisschen.
Ja, war bei dem Somerton Man auch so.
Ja.
Wenn, also, das ist das, was ich gerade meinte, von wegen, dass man das nicht wirklich damit verbindet, dass das eine tote Person ist, die man da vor Augen geführt bekommt, weil die aussieht, als ob sie schläft oder irgendwie ein bisschen, weißt du, der Somerton Man, der liegt da ja irgendwie so. Und der Boy in the Box auch halt, der ist halt ein bisschen caved in, der Schädel, aber ansonsten, ne? Also das Gehirn kriegt das nicht hin, zu sagen, von wegen, da ist eine Leiche, die ich mir gerade angucke.
Falls ein Foto Übrigens ist. Alles alte Folgen von uns, falls ihr mal reinhören wollt.
Genau. References!
Ja, haben wir beides gecovert, möchte ich sagen. Boy in the Box and Somerton Man.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall, genau, 79, dann 5 Jahre später, halt versucht eine Gesichtsrekonstruktion zu machen mit Ton. Und dann ist sie das erste Mal 1980 exhumiert worden.
Mhm.
Weil man sich dann doch nochmal die Leiche ein bisschen genauer angeguckt hat und dachte, na, vielleicht finden wir doch nochmal irgendwie was. War aber nicht so, also hat man sie wieder verbuddelt, außer den Kopf.
Jo.
Ja, ich weiß.
Just in case oder was?
Ja, ich bin mir auch nicht so richtig, warum die das gemacht haben. Aber
könntet ihr mal kurz erklären, warum?
Ja, und dann kam es ja Ende der 90er mit dem mit der DNA-Testung auf, sodass sie dann im März 2000 wieder exhumiert wurde. Und dann hat man diesmal DNA-Material von ihr genommen und hat sie dann wieder verbuddelt. Und dann hat man im Mai 2010 von ihrem Kopf ein CT gemacht. Also da kommt der Kopf jetzt nochmal ins Spiel.
Oh, okay. Also der ist nicht verloren gegangen?
Nee, der ist nicht verloren gegangen und hat dann daraufhin nochmal ein Phantombild quasi erstellen lassen und das nochmal so durch die Datenbanken der vermissten Archive gejagt.
Ja.
Und da gab es aber, also es gab ein paar Übereinstimmungen. Wenn man jetzt allerdings am Ende tatsächlich weiß, wer sie ist, finde ich, passen die Fotos überhaupt gar nicht mehr so gut da drauf.
Das ist doch dieselbe wie mit den Dinosauriern, weißt du, die haben nur das Skelett und sagen von wegen, die waren alle, sahen alle so aus und in Wirklichkeit kann das sein, dass sie ganz anders aussahen, weil du nie wirklich Tiere hast, die einfach nur Skelett und dann Haut drauf hast. Das ganze Fettgewebe und so wird ja gar nicht berücksichtigt.
Nee, genau, das ist es halt. Das ist halt rein spekulativ, ne, wie es halt skelettmäßig, muskulär wahrscheinlich gewesen ist.
Ja.
Aber so richtig weiß man es halt einfach nicht.
Richtig, genau.
Das ist auch ein bisschen witzig eigentlich, ne, dass alle unsere Vorstellungen darauf beruhen, was sich mal irgendeiner ausgedacht hat.
Genau. Das ist so häufig, dass wir da haben, wegen eine Person hat gesagt, so ist es. Und dann denken wir halt hunderte von Jahren, dass es so ist.
Rosetta-Stein, die Übersetzung der Hieroglyphen, das ist schön. Oh, also was wir hier für ein Dropping an Folgen machen können, ich bin ein bisschen beeindruckt von uns heute.
Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das auch wirklich so ganz natürlich einfließen lassen, obwohl wir kein Skript haben.
Ja, genau. Und also haben wir wirklich nicht. Nun gut, auf jeden Fall gab es jetzt diverse Theorien über die Jahre, wer das immer wieder gewesen sein könnte. Also 87 gab es dann irgendwie eine kanadische Frau, die behauptet hätte, die hätte ihren Vater irgendwie so um 72 rum dabei beobachtet, wie er eine Frau stranguliert hätte. Okay. Dann gab es eine andere. Genau, dann nach dieser Rekonstruktionsgeschichte in den 80ern hat dann eine andere Frau behauptet, die würde aussehen wie meine vermisste Schwester. Dann hat man zwischendurch nochmal kurz gedacht, ob das vielleicht eine abgehauene Gefängnisinsassin ist. Also da gab es ganz wilde Theorien. Nichts hat ja am Ende irgendwie zum Erfolg geführt. Wobei ich eine Theorie ganz spannend fand, und das ist auch die, die in dieser Folge ja gecovert wird, dass die Frau vielleicht eine Nebendarstellerin bei Der weiße Hai war.
Okay, da kann ich mich tatsächlich gar nicht dran erinnern. Da habe ich durchgeschlafen.
Ich bin gerade auch nur auf Englisch und habe gerade überlegt, Jaws war doch der weiße Hai, ne?
Ja, das war der weiße Hai.
Weil der weiße Hai ist nämlich zwischen Mai und Oktober 74 in den, also so 100 Meilen, also so 160 Kilometer von Provincetown, halt in Martha's Vineyard an der Küste halt gefilmt worden. Und da gibt es nämlich eine Szene, da gibt es so eine wo relativ viele Komparsen, und die holt man sich dann ja immer irgendwie nur so ran, drinnen zu sehen sind. Und da gibt es nämlich eine Frau, die so eine Jeanshose anhat und so ein blaues Bandana, was auf die Klamotten, die ja gefunden wurden, passen könnte.
We need a bigger boat.
So, und die ist tatsächlich einmal so gut im Bild zu sehen, dass man das Gesicht halt von der ganz gut erkennen kann.
Ah.
Aber am Ende des Tages ist es nur eine hübsche Theorie.
Okay. Jeanshosen, ja, und blaue Bandanas gab es wohl mehrfach, wa?
Ja, aber ich fand sie irgendwie ganz nett. Also wär, irgendwie wäre es cool gewesen, wenn man jetzt darüber...
Aber die Lücke zwischen, da ist diese Komparsin in dem Film zu, da ist eine tote Frau am Strand, 160 Kilometer entfernt, die ist mir noch ein bisschen zu groß dann.
Ja gut, die Lücke kann ich ein bisschen so fernschließen. Also es, die Theorie hat Joe Hill aufgestellt, der Sohn von Stephen King. Der hatte so eine Phase, wo der das ganz toll fand, sich Dokumentationen reinzuziehen, bei denen Amateurdetektive alte Fälle aufgedeckt haben.
Klingt wie ein Podcast.
So, und dann hatte er da jetzt gerade so eine Dokumentation gesehen und hatte dann am, als er sich den Film nämlich nochmal angeguckt hat, der weiße Hai, dann festgestellt, da ist ja eine Frau, die trägt eine Jeanshose, hat ein blaues Bandana an. Da gibt's doch diesen einen Cold Case. Vielleicht hängt es ja miteinander zusammen.
Das ist so süß, ne? Der Mensch sucht immer nach Korrelationen zwischen Dingen.
Ja.
Das Herz allerliebst. Ein bisschen naiv.
Ja, ich find's auch ein bisschen witzig, weil der Hauptinspektor, der hat zu dieser Theorie gesagt, die ist ja ganz nett, aber sie ist ein bisschen weit hergeholt und im Prinzip eigentlich auch nur wilde Spekulation.
Aber das ist sehr pädagogisch, wie er da vorgegangen ist.
Ja, ne? Ich finde es auch ein bisschen süß. Aber es wäre ja irgendwie so schön, also es ist ja schon eine romantische Vorstellung. Ja. Stell dir mal vor, diese Komparsin in dem Film, jetzt wäre die vielleicht auch noch namentlich aufgeführt worden und darüber hätte man jetzt ihre Identität gefunden.
Es wäre schön gewesen, wenn das so leicht wäre, in Anführungsstrichen.
Genau. War es natürlich nicht.
Nein.
Also ihre Identität wurde erst 2022 festgestellt und an der Stelle bin ich froh, dass es eine Karteileiche war, die hier seit 5 Jahren rumliegt. Weil man ja erst seit 3 Jahren weiß, wer sie ist. Und zwar hat man jetzt die DNA-Profile, wie es ja mittlerweile relativ üblich ist. Wobei ich glaube, mittlerweile ist es auch verboten in den USA, zumindest vor Gericht den Beweis dann zu ziehen. Aber es wird ja mal ganz gerne durch diese Datenbanken gejagt, wo man sein eigenes DNA-Material hinschicken kann. Und da hat man tatsächlich entfernte Verwandte von ihr gefunden, sodass man am 31. Oktober The Lady of the Dunes als Ruth Mary Terry identifizieren konnte.
Am 31. Oktober 22?
Ja.
Wo warst du da an dem Tag?
Gute Frage. Frag mich nur gerade, ob wir 22 unsere Halloween-Folge veröffentlicht haben.
Das ist auch eine gute Frage. Du weißt sowas meistens besser als ich.
Im Oktober 22 war ich, glaube ich, gerade zu Hause. War ich aus Lissabon, glaube ich, gerade zurück.
Oh, Lissabon.
War auf jeden Fall nicht in der Schule, weil das mein Sabbatjahr war. So.
Ja, sorry.
Also, Ruth Mary Terry wurde am 8. September 1936 geboren. Dementsprechend war sie 38, als sie gestorben ist. Mhm. Also diese Einschätzung zwischen 25 und 40 war also verhältnismäßig akkurat.
Mhm.
Sie ist in Whitwell, Tennessee geboren und ist so ein bisschen in Anführungsstrichen gefallenes Mädchen. Also sie ist relativ früh schwanger geworden, aber keine Teenager-Schwangerschaft, sondern in den 20ern. Wurde allerdings von dem Vater des Kindes sitzen gelassen und hatte dann große Schwierigkeiten, ihren Sohn aufzuziehen aufgrund von finanziellen Engpässen und hat ihn dann im Prinzip zur Adoption freigegeben. Ihr Sohn ist auch adoptiert worden, hat allerdings große Probleme im Leben gehabt, weil er dann drogenabhängig geworden ist. Und sie hat auch nochmal versucht, 72 tatsächlich mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das klappte aber halt nicht so gut, weil er durch seinen Drogenmissbrauch oft im Krankenhaus war und zwischenzeitlich auch mehrere Tage im Koma lag.
Oh, krass.
Genau, also diese so ein romantisches Wiedersehen zwischen Mutter und Sohn hat es an der Stelle nicht gegeben.
Oh, schade.
Genau. Sie hat sich dann versucht, weiterhin ein neues Leben aufzubauen und hat dann im Februar, also am 16. Februar 74, Guy Rockwell geheiratet. Er hat noch einen zweiten Namen, den ich nicht aussprechen kann. Ich habe gerade überlegt, ob er relevant ist. Nee. Also Guy Rockwell war ein bisschen spannend, weil der wirklich viel in seinem Leben gemacht hat und nicht so richtig stringent sein Leben irgendwie verfolgt hat. Hat auch gerne halt mal Namen irgendwie geswitcht zwischendrin. Und sie hat ihn halt in Reno kennengelernt, wo er als Antiquitätenhändler gearbeitet hat.
Okay.
Genau, und wir haben dann relativ schnell geheiratet und sind dann immer durch die USA getourt auf der Suche nach Antiquitäten und haben dann zwischendurch halt ihre Verwandten und seine Verwandten besucht und die haben dann ein bisschen was zu den beiden auch erzählt. Also Rockwell war wohl recht eifersüchtig beziehungsweise besitzergreifend auf Terry und was irgendwie so ein bisschen komisch war, war dann die Tatsache, dass die beiden im Sommer 74 die Familien besucht haben und dann halt einen USA-Trip machen wollten, um wieder Antiquitäten zu kaufen. Und dann kam er halt wieder im Herbst und hat halt gesagt, ja, die ist jetzt weg. Ich weiß auch nicht, wo die ist.
Oh, my love.
So.
Really?
Ja, und dann dachte die Familie schon so, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, das ist jetzt ihr Ehemann, der müsste ja irgendwie wissen, wo sie vielleicht ist. Mhm. Also, und also dann hätte er behauptet, die wäre irgendwie abgehauen und das fand ja alles ein bisschen komisch. Correct. Also haben die einen Privatdetektiv engagiert.
Oh, wow.
Und der Privatdetektiv hat dann ihrer Familie erzählt, dass alle ihre Habseligkeiten verkauft worden sind und Terry einfach das Land verlassen hätte, weil sie sich einem religiösen Kult angeschlossen hat.
Ist der bezahlt gewesen?
Ja, das ist jetzt die große Frage, ne?
Vom Ehemann?
Oder ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass der einfach zu faul war und irgendwas erfunden hat.
Naja, vielleicht wurde ja das Hab und Gut verkauft, aber diese Schlussfolgerung, dass sie das Land verlassen hat, die ist vielleicht erfunden.
Ja, oder viel absurder finde ich den religiösen Kult.
Ja, so im Sinne von, weißt du, so, ach, das, weißt du, das ist ein Kult und alle Leute sagen so, ja, okay, dann können wir halt nichts machen. Dann, ne, brauchst du auch nicht weiter suchen, dann ist das halt so.
Genau, und ihre Familie ist auch tatsächlich davon ausgegangen, dass die wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit einfach gestorben ist, also dass da halt irgendwas ist. Also, ne, religiöser Kult ist ja auch oft dann diese Geschichte mit, ne, Massenselbstmord und so.
Eskalation.
Genau, eine andere Verwandte von ihr, das fand ich irgendwie aber ein bisschen sweet, war davon ausgegangen, dass Terry ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist und sich deswegen nicht mehr melden konnte.
Oh, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
Ja, jetzt hat ja, wie gesagt, die Polizei 22 rausgefunden, wer Terry ist und hat dann natürlich auch die Biografie dieser Frau, wie ich sie jetzt ja auch gerade rekonstruiert habe, nachempfunden und hat sich dann so gedacht, okay, Klassiker, jetzt gucken wir uns den Ehemann mal genauer an, ne? So, what a surprise. Ja, und dann, ich möchte sagen, es geht schon wieder los. Also es ist ein bisschen so wieder das Gefühl so von wegen, hier, man macht einen Fall auf und hat schon wieder drei.
Oh, oh.
Kommen wir mal zu Guy Rockwell, der am 27. Oktober 1923 geboren wurde und aber tatsächlich auch schon im März 2002 verstorben ist.
Oh, okay.
Genau, also es wurde jetzt hier quasi ein Toter untersucht. Man konnte Rockwells Leben so ein bisschen rekonstruieren, im Sinne von, dass man rausgefunden hat, dass er 42 in New York gelebt hat, weil er da an der American Academy of Dramatic Arts studiert hat. Dann hat man rausgefunden, dass er sich während des Zweiten Weltkrieges für den Armeedienst gemeldet hat, aber aufgrund einer Infektion vom aktiven Dienst entlassen wurde. Er ist dann 46 nach Pennsylvania gezogen und hat dort Julien May Loop geheiratet. Die sind auch so ein bisschen also er ist so ein bisschen vagabundisch unterwegs, muss man sagen, ne? Die waren in New York, Kalifornien, Seattle. Und in Seattle hat Rockwell auch als DJ gearbeitet. Für die 50er auch ein bisschen spannend finde, weil das durchaus ja eher unüblich ist, genau. Aber die Ehe hielt auch nicht so lang. Also die haben sich dann, wobei das stimmt gar nicht, also die hielt verhältnismäßig lang, 12 Jahre, haben sich dann aber im Juli 56 scheiden lassen.
Mhm.
2 Jahre später hat Rockwell erneut geheiratet, und zwar Mancy Ryan. Die hatte schon eine ältere Tochter aus einer ersten Beziehung, Dolores Ann, die um die 18 schon war. So, guess what? Beide Frauen sind am 1. April 1960 in Seattle verschwunden.
Oh.
Und dann hat die Polizei rausgefunden, dass sogar das FBI untersucht hat, was dann da los war, und er die ganze Zeit der Hauptverdächtige war, aber man ihm gar nichts nachweisen konnte.
Fürchterlich.
Genau. Das hat auch Rockwell überhaupt nicht daran gehindert, sein Leben weiterzuleben, denn im Juli 1960, also knappe 3 Monate, 4, nachdem ja so quasi seine Frau und seine Stieftochter verschwunden sind, hat er Evelyn Mary Emerson geheiratet, deren Familie er um Geld betrogen hat, zu der Zeit, wo seine zweite Frau mit der Stieftochter verschwunden ist.
Oh, der.
Genau, dafür wurde er tatsächlich auch verhaftet und verurteilt, wurde allerdings auf Bewährung rausgelassen, beziehungsweise ihm wurde die Strafe erlassen, wenn er denn das Geld zurückzahlen würde, was er gemacht hat.
Na super.
Genau. Außerdem war Rockwell der Hauptverdächtige in dem Doppelmord an Henry Lawrence Reed und seiner Freundin Barbara Jo Kelly. Reed war ein, nee, Red, Entschuldigung, Red war ein Truckerfahrer, 28. Seine Freundin, die war Kellnerin, die war 17 Jahre alt und die waren auf einem Date. Und es war so, dass Red erschossen im Hinterkopf aufgefunden wurde. Er war völlig entkleidet, bis auf Socken und Schuhe.
Okay.
Und seine Klamotten waren sorgfältig unter seinem Kopf gefaltet.
Oh, da kennen wir was wieder. M.O.
Genau. Ebenfalls hat man in diesem Klamottenstapel die Klamotten seiner Freundin gefunden. Die Freundin aber nicht. Die ist bis heute spurlos verschwunden.
Jo.
Genau.
Wollen wir nicht wissen.
Nee. Des Weiteren, als die Polizei dann, also zu der Zeit übrigens auch schon, in den 70er Jahren, bei Rockville mal so im Garten rumgestöbert hat, haben die auch menschliche Überreste in der Claire-Grube gefunden.
Okay.
Die Vermutung liegt nahe, zweite Ehefrau und Stieftochter. Allerdings keine DNA-Analyse und die Körperteile waren viel zu stark verwest, als dass man was hätte feststellen können. Deswegen gilt dieser Fall immer noch offiziell als ungelöst, weil man ihm das nicht nachweisen konnte, da der Staatsanwalt ihn nicht anklagen wollte, ohne dass eine eindeutig identifizierte Leiche vorliegt.
Moment mal. Menschliche, wenn du irgendwo in einem Ort, der zu jemandem gehört, in einem Garten oder was auch immer, wenn du dort menschliche Überreste findest, dann musst du doch handeln, oder nicht?
Der Polizei und der Staatsanwaltschaft war die Beweislage zu dünn.
Menschliche Überreste? Mehr Info brauche ich nicht. Da sind menschliche Überreste, die nicht ordnungsgemäß beerdigt wurden. Das finde ich dumm.
Ja, ich auch. Ich finde das auch wirklich so, dass ich so denke, so, hä? Also wie eindeutig willst du es denn noch?
Ah, das ist das Rechtssystem wieder, ne? Das ist wieder dieses Rechtssystem, ja. weil die nicht nachweisen können, dass er diese menschlichen Überreste dort deponiert hat.
Genau.
Oh, wer sollte es sonst gewesen sein?
Ja, und ich meine, es passt ja auch in die Historie rein. Ich meine, in seinem Umfeld, also vielleicht war es auch die Kellnerin, wer weiß es ja nicht so genau,
ja,
ne?
Ja, sicher, aber Wahrscheinlichkeitsrechnung könnte man da wieder durchführen.
Tja.
Vertraut der Mathematik.
Also erstaunlicherweise ist Rockwell relativ unbefleckt durch sein Leben gegangen. Er hat am Ende seines Lebens sogar mehrere Jahre in einem
unfassbar
Radiostation als Moderator gearbeitet.
Fuck off, echt?
Und ist dann halt nach längerer Krankheit im März 2002 verstorben. Aber aufgrund der Tatsache, wie er das halt dargestellt hat, so von wegen, und das Datum passt ja auch ganz gut, geht die Polizei jetzt eindeutig davon aus, dass er die Lady of the Dunes umgebracht hat.
Ja.
Auch damit die Historie dessen, dass so viele seiner Ehefrauen verschwunden sind.
Ja, und das ist das Ende der Geschichte, ja?
Das ist das Ende der Geschichte und damit ist es offiziell gelöst, weil er als posthumen,
ja, posthumen,
als Mörder identifiziert wurde. Und die Familie hat dazu nur gesagt, dass sie es sehr schade findet, dass erst jetzt so spät es rausgekommen ist, weil er ja jetzt schon seit über 20 Jahren tot ist, ja im Prinzip seiner gerechten Strafe entgeht. Aber sie dennoch froh sind, dass es jetzt eine eindeutige Lösung gibt dafür, dass der Fall so lange ungeklärt war.
Ja, das wäre jetzt so der Punkt gewesen, wo ich mich gefragt hätte, von wegen, was bringt einem das außer die Zufriedenstellung, dass das beendet ist, die Frage. Weißt du, dass die Frage beantwortet ist, wer war es oder wer ist die Frau und wer könnte es gewesen sein? Und bei
ich
sowas.
Bin ein bisschen erstaunt. Genau, erzähl mal weiter.
Ja, und bei sowas dann die Überlegung, geht es bei der Auflösung wirklich darum, einfach die Informationen zu haben oder möchte man eigentlich auch gerne, dass die verantwortliche Person zur Rechenschaft gezogen wird?
Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, dass sie halt so weit die Ermittlung vorangetrieben haben, weil wir ja auch schon Fälle hatten und jetzt fällt mir die Folge aber tatsächlich nicht ein, wo das ja auch schon mal der Fall war, dass jemand posthumen angeklagt werden sollte, aber die dann gesagt haben, naja, der ist ja jetzt eh schon tot, deswegen ist es egal und deswegen ist der Fall immer noch ungeklärt.
Weiß ich auch gerade nicht.
Und das ist der Hörauftrag für die Zuschauer.
Uns mal zu sagen, welche Folge das war.
Hörer. Genau, welche Folge das war.
Das wäre schön.
Zuhörer.
Ja.
Ihr liebe Zuhörer, bitte sagt uns, welche Folge das war, wir wissen es nicht mehr.
Ja, aber genau. das, was die Familie da gesagt hat, das ist so politisch korrekt.
Ja.
Weißt du, das ist so
für mich. Was muss am Ende des Tages auch sagen, ne? Ja, ja. Okay, danke, dass sie es jetzt gelöst haben, aber
Und ich kann mir schon vorstellen, dass es halt ein bisschen ein Gefühl, weißt du, dass man was beenden kann, dass man da abschließen kann mit, weil man jetzt weiß, wer es war. Und das ist auch in Ordnung, dass das die Antwort ist. Aber im Endeffekt, ja, geht es bei solchen Fällen wirklich darum, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen oder einfach nur das Geheimnis zu lösen? Das ist ja genau dieselbe Frage für jeden True Crime Podcast.
Ja.
Werden wir nicht lösen.
Nee, werden wir nicht lösen. Und ich muss sagen, meine Präferenz ist auch immer, dass es ganz bis zum Ende durchgezogen wird.
Hm.
Macht mich ja zum Beispiel wahnsinnig bei The Boy in the Box, dass man immer noch nicht weiß, endgültig, wer dieses Verbrechen begangen hat.
Aber
und dass es immer noch Verdächtige gibt. Deswegen hat mich dieser Fall jetzt im Prinzip, was das angeht, zufriedengestellt, weil man hier jetzt sowohl eine eindeutige Identifizierung als auch einen eindeutigen Täter ermittelt hat.
Das stimmt. Ich kann einfach jedes Mal, wenn du mir solche Geschichten erzählst oder wenn man davon erfährt, kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie jemand sowas tun kann. Das ist einfach, wie kann man so sein? Und vor allen Dingen dann nicht nur einmal, sondern bei mehreren Menschen. Das verstehe ich nicht.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Also, und man kann ja hier bei Rockwell auch nur jeder Ehefrau, die den überlebt hat,
gratulieren. Ja, absolut. Ja.
Ich meine, du musst da jetzt auch mal über das Verbrechen nachdenken. Ich meine, das ist dein Ehemann, wo du ja theoretisch davon ausgehst, also dass der dir erstens auch nichts tun sollte. Mhm. Wobei mit dem Femizid, da wissen wir ja alle, dass das nicht ganz so ist.
Ja.
Und das ist ja hier ein ganz klassischer Fall da jetzt von Femizid, über den wir jetzt hier reden können. Mhm. Aber überleg dir das auch mal, wie der mit seiner Ehefrau umgegangen ist. Also der hat ihr ja dann, nachdem er ihr den Schädel eingeschlagen hat und sie offensichtlich so doll gewürgt hat, dass ihr fast der halbe Kopf abgefallen ist, dann noch gedacht, oh Gott, nicht, dass man jetzt rausfindet, wer die ist. Dann ziehe ich dir noch mal ein paar Zähne und schneide die Hände ab.
Das ist absurd.
Ja, also auch dann, also da ist ja auch so viel Kalkül dahinter und so viel, da ist man ja so kalt. Das ist ja, als würde man da mit einem Gegenstand umgehen und nicht mit einem Menschen. Ja, als ob man
irgendeinen Tisch oder sowas auseinandernehmen würde.
Ja, genau. Und das ist ja eigentlich der Mensch, der dir am meisten bedeuten sollte.
Ja, ich glaube, das reflektiert einfach auch wirklich ganz extrem, wie gut behütet wir beide aufgewachsen sind, dass man sich sowas nicht vorstellen kann, weißt du? Einfach nur die Tatsache, dass man sagt von wegen, also nicht annähernd könnte ich auf die Idee kommen, mir vorzustellen, was für einen Gedanken dahinter stecken, ist, glaube ich, einfach ein großer positiver Aspekt für unsere Herkunft.
Ja, ne? Ja. Vielleicht auch jetzt noch für das Testament in der Welt, in der wir uns jetzt auch noch bewegen.
Ja, absolut. Bei all dem Shit, der da in der Gegend rumfliegt, und wir sitzen beide hier und sagen so, wieso? Das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen.
Warum? Wieso? Warum ist man so?
Das kannst du doch nicht einfach tun. Können wir einfach dankbar sein für unser Unverständnis.
Ja, das ist richtig. Und kleine Anmerkung, halt diese BuzzFeed-Folge ist tatsächlich 5 Jahre alt. Dementsprechend konnte sie weder die Identifizierung, wobei da waren die, glaube ich, schon so weit, dass das in die richtige Richtung ging, noch den Täter richtig benennen.
Ah, okay.
Deswegen ist es für die immer noch ein Unsolved. Für uns ist es ein Solved.
Ja, aber so ein kleiner Plug für BuzzFeed Unsolved, immer wieder ein Genuss, kann ich nur sagen.
Ja, durchaus. Großes Highlight.
Ich bin so ein OG BuzzFeed Unsolved mit dem Text auf dem schwarzen Hintergrund. Weißt du, die sitzen einfach an ihrem Tisch und schnacken miteinander. Das ist schon ein bisschen geil.
Ja, das ist auch so. Ich meine, man muss jetzt noch mal ganz ehrlich sein, das ist auch die Kernidee unseres Podcasts, die da entstanden ist.
Ja, weil das einfach lustig ist.
Genau, das ist so. Ja. Ja, also das zu der Folge heute und zum grandiosen Staffelfinale, möchte ich sagen. Ja,
endlich mal eine Solved-Folge.
Ja, so, jetzt haben wir bestimmt auch eine Stunde gefüllt hier am Ende.
Passt, ja. Ja, aber die soll reichen, um euch über den Sommer zu bringen, liebe Leute.
Ja, genau, damit ihr uns auch schmerzlich vermisst mit unseren langsam exorbitant werdenden Folgen, die man manchmal auch in Trilogien quetschen muss, ne, wenn man jetzt nochmal an den Zodiac-Killer denkt. Ja gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind theoretisch immer noch auf Instagram zu finden.
Genau, aber
wir lesen auch alles.
Vielen Dank aber für die Treue.
Genau, und dann danke ich dir schon mal fürs Zuhören.
Ich danke dir fürs Erzählen und fürs Vorbereiten und fürs immer wieder spannende Darstellen.
Und die lieben Zuhörer, ne, denkt dran, Ende August einmal dick im Kalender eintragen, dann kommen wir zurück.
Genau. Nicht in 2 Wochen, aber einen schönen Sommer euch allen. Auf Wiedersehen.
Bei Enigma.
Ich hab nichts gesagt.
Nee, hab ich gesehen. Kannst du es bitte nochmal anzählen? Das geht so nicht.
Enigma.
Jetzt hab ich nichts gesagt. Kannst du es... Ja, okay, warte nochmal. Aller guten Dinge sind 3. So, jetzt aber. Enigma. Sommerpause ist nötig.
Ich schneide einfach rein, was wir letzte Folge gemacht haben.